Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. So allmählich steigt die Spannung. Morgen ist Black Friday. In Deutschland wollen 2/3 aller Verbraucherinnen und Verbraucher auf Schnäppchenjagd gehen. Wir schauen in dieser Sendung auf New York, wo das Fieber für die Sonderangebote und Rabattaktionen schon vor dem Aktionstag ausgebrochen ist. Trotz der auch hohen Inflation in den USA, die eigentlich für Kaufzurückhaltung sorgt. Müsste. Diese Inflation könnte für deutsche Banken angesichts der damit einhergehenden höheren Zinsen zum Problem werden. Heute hat zur Lage der Geldhäuser in Deutschland die Bundesbank ihren Finanzstabilitätsbericht vorgelegt. Auch dazu mehr in dieser Sendung, in der wir aber zuerst in die Maschinenräume der deutschen Wirtschaft schauen. Für den IFO-Geschäftsklima-Index werden rund 7000 Unternehmen befragt. Er ist damit der wichtigste Konjunkturindikator für Deutschland. Heute wurden die neuen Zahlen präsentiert und für uns hat Ralf Schmidberger zugehört.
Die deutschen Unternehmen sind nicht mehr ganz so pessimistisch wie noch im Oktober. Zwar berichten viele der monatlich vom Münchner IFO-Institut befragten 9000 Firmen, dass im Moment die Geschäfte noch schlechter laufen als zuletzt. Doch für das kommende halbe Jahr sind die meisten zuversichtlicher. IFO-Präsident Clemens Fuest sieht dafür mehrere Gründe.
Zum einen ist die Erleichterung doch sichtbar, dass die Gastanks gefüllt sind und dass die Wahrscheinlichkeit einer Gasnotlage doch abgenommen hat. Dann sehen wir, dass die Konsumenten ihre Nachfrage doch weniger reduzieren, als bis vor kurzem noch erwartet wurde.
Denn nun sei einigermaßen klar, wie die Bundesregierung der Bevölkerung und auch den Betrieben wegen der gestiegenen Preise unter die Arme greifen wird, so Fuest. Darüber hinaus melden etwas weniger Unternehmen, dass sie unter Lieferengpässen leiden. Und auch der Preisdruck hat demnach etwas nachgelassen. Alles in allem sieht das IFO-Institut ein gutes Zeichen in dem gestiegenen Geschäftsklima-Index. Die Wirtschaftsforscher meinen, die Rezession dürfte weniger schlimm ausfallen, als viele bislang erwartet haben.
Und wir nehmen diese Ergebnisse aus dem IFO-Geschäftsklima-Index mit nach Frankfurt am Main in den Börsensaal, wo ich unseren Berichterstatter Samir Ibrahim begrüße. Herr Ibrahim, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November unerwartet deutlich verbessert. Eine Überraschung?
Im Prinzip ja, der Konsens war ein anderer, aber es hatte sich ein bisschen angedeutet, wenn wir ehrlich sein wollen. Zuletzt hatten wir ja verschiedene Konjunkturdaten bekommen aus Deutschland und auch der Eurozone, die darauf hingedeutet haben, ganz so schlecht ist die Lage nicht. Und über diese Lage wollen wir im heutigen Gespräch auch reden mit Jörg Krämer von der Commerzbank, Chefvolkswirt dort. Ja, also deutlich besser als allgemein erwartet, wieder gestiegen. Das Ende der Untergangsstimmung, hat einer Ihrer Kollegen dazu gesagt, sie nicken so.
Ja, das ist eine gute Beschreibung, denn die Zukunftserwartungen im IFO, die waren ja sehr, sehr stark zurückgegangen. Viel stärker zurückgegangen als die Beurteilung der aktuellen, der gegenwärtigen Geschäftslage. Und dieser Zukunftspessimismus ist heute ein Stück weit gewichen in der IFO-Umfrage. Und dafür gibt es ja auch sehr, sehr gute Gründe.
Die da wären?
Ja, denken Sie beispielsweise an die Gasmangellage. Also die Speicher sind voll. Das dritte LNG-Terminal wird im Januar loslegen. Die Lieferungen sind hoch. Also es ist deutlich unwahrscheinlicher geworden, dass Deutschland eine Gasrationierung bekommt. Und das wäre ja die schlimme Situation, das schlimme Szenario gewesen. Oder denken Sie an das Entlastungspaket der Bundesregierung. Unglaublich viel Geld. Ja, das facht die Nachfrage an und vielleicht auch die Inflation später. Aber trotzdem hilft es im Hier und Jetzt natürlich der Konjunktur. Und ein dritter Faktor, der auch wichtig ist, die Lieferprobleme, die Materialengpässe sind weiter zurückgegangen. Und jetzt können die Unternehmen ihre riesigen Auftragsbestände leichter abarbeiten. Also da hat sich was getan im konjunkturellen Umfeld, verbessert. Und das haben wir heute gesehen beim IFO-Geschäftsklima.
Sie haben es gerade angesprochen, die Entlastungspakete der Bundesregierung. Ja, wahnsinnig viel Geld. Die Chemiebranche jetzt hat heute aber gerade aktuell gesagt, es reicht nicht aus. Das Klappern gehört zum Geschäft.
Ja gut, ich meine, das ist richtig. Aber Sie müssen sich mal das Volumen klar machen. Der Anstieg der Preise für Öl, für Gas, für Kohle etc., die erhöht die deutsche Importrechnung für diese Energieformen. Verglichen mit 2001 um ungefähr 300 Milliarden Euro. Und ungefähr genauso groß sind die Entlastungspakete der Bundesregierung. Das heißt, die Bundesregierung steht bereit, den gesamten Anstieg der deutschen Energierechnung zu bezahlen. Also das ist natürlich ungeheuer viel und dämpft natürlich die Konjunktursorgen ab. Auch wenn natürlich eine Rezession weiter möglich bleibt. Aber dann eben eine normale Rezession, aber kein wirtschaftlicher Kollaps.
Die recht starke aktuelle Lage kommt ja auch daher, dass es unseren Abnehmerländern als Exportnation relativ gut geht. Die USA, großer Vorreiter da, gab es gestern die FED-Protokolle. Man will da den Arbeitsmarkt, auch die wirtschaftliche Entwicklung stärker in den Griff nehmen bei den künftigen Zinsschritten. Ist das eine gute Idee?
Gut, wir haben eine sehr hohe Inflation in Amerika, einen sehr engen Arbeitsmarkt, stark steigende Löhne. Also ich bin eher im Lager derjenigen, die sagen, lieber jetzt mehr machen bei den Zinsanhöhungen, bei den Zinserhöhungen, um sich später halt Probleme vom Hals zu halten und auch um später zu verhindern, dann noch stärker die Zinsen anzuheben.
Ja, und wo wir gerade bei den Protokollen sind, ganz kurze Stellungnahme, weil die EZB-Protokolle nämlich in diesen Minuten hier gerade einlaufen. Da sollte die Geldpolitik weiter normalisiert werden. Ist da der dringende Rat?
Ja, also die Europäische Zentralbank, ich schaue gerade hier auf ihren Ticker, sagt ja, dass sie keine starke Rezession erwartet, also im Einklang mit dem, was IFO gesagt hat, eine milde Rezession. Und eine solche milde Rezession könnte nach Aussage der EZB nicht ausreichen, die Inflation zu senken. Das heißt zunächst, die Europäische Zentralbank wird weiter ihren Zins anheben müssen. Sie wird vielleicht das Tempo der Anhebung reduzieren, aber ich erwarte nach wie vor, dass sie im Frühjahr nächsten Jahres so bei 3% rauskommt, also noch einmal 1,5 Prozentpunkte Zinsanhebung.
Sagt Jörg Krämer von der Commerzbank. Herzlichen Dank für die schnelle, aktuelle Reaktion.
Ja, eine fast simultane Einschätzung der EZB-Protokolle. Vielen Dank dafür. Das Radio nimmt das dankend entgegen. aber die Frage ist natürlich dann auch, wie ist das alles jetzt bei den Anlegern angekommen, IFO-Index-Protokolle?
Ja, der DAX hat einen Schritt nach oben getan, allerdings ohne US-Anleger. Da ist ja heute Pause. 132 Punkte geht's hoch, knapp 1%. Aktueller Stand also 14.559 Punkte.
So, dann gab es eine Zinserhöhung. Schwedische Reichsbank hat die Zinsen erhöht. Die türkische Zentralbank hat sie gesenkt. Verkehrte Welt?
Schwedische Notenbank in der Tat auf 2,5%. Bekanntlich geht die türkische Notenbank ja da einen anderen Weg. Auf 9% wurde da der Zins gesenkt. Die Lira in der Folge auf neuem Rekordtief. Interessanter Satz übrigens bei der Verkündung voriges Mal. Die Entscheidung werde die Inflation in der Türkei senken, hieß es da von der Zentralbank. Mit dem Zusatz, so Gott will. Und so kann man das natürlich auch betrachten.
Schauen wir auf die Ölmärkte. Man kann es ja an den Tankstellen sehen, die Spritpreise sinken deutlich. Was ist da los?
Der Ölpreis ist zuletzt kräftig gesunken. Da gab es ja Gerüchte, dass die OPEC ihre Fördermengen ausweiten könnte. Im Gleichschritt China mit neuen Corona-Fällen. Das hat natürlich alles auch den Benzinpreis gesenkt. Diesel ist vergleichsweise noch relativ teuer. Da sind die Kapazitäten noch stark ausgelastet bei der Produktion.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf Euro, Gold und die Anleihen. Euro, ja, interessant nach den Protokollen der US-Notenbank.
Ja, der Euro ist gestiegen auf 1,0403, ein bisschen wieder zurückgekommen, aber eben über 1,04. Der Goldpreis bei 1.758 US-Dollar, in Euro zahlt man da 1.689. In der Tat, die deutschen Anleihen wirklich mit einem Sprung zur Kasse deutlich fester, entsprechend die Umlaufrendite kräftig zurückgegangen auf 1,84% heute.
Ja, vielen Dank an Samir Ibrahim und über die Aussichten für die deutsche Wirtschaft angesichts der hohen Inflation und einer ja möglicherweise doch drohenden Rezession, auch wenn die Stimmung jetzt etwas besser ist, haben wir eben an der Börse gesprochen. Nun schauen wir auf die Banken in Deutschland. Viele Unternehmen und Privatleute stehen bei Ihnen in der Kreide. Können Sie Ihre Kredite nicht mehr so ohne weiteres bedienen, dann könnte das auch die Kreditinstitute in eine Schieflage bringen. Heute stellte die Bundesbank dazu ihren Finanzstabilitätsbericht vor. Brigitte Scholtes.
Noch haben die deutschen Finanzinstitute trotz aller Widrigkeiten die starken Veränderungen der vergangenen Monate gut verkraftet. Aber Entwarnung will Claudia Buch, die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, nicht geben.
Wir sind sicherlich im Moment in einer Situation, die sich vor einem Jahr niemand vorstellen konnte. Aber jetzt bezogen auf das Finanzsystem sind keine krisenhaften Entwicklungen eingetreten und sagen zum Glück nicht eingetreten. Das heißt, es gibt deswegen auch aktuell keinen Anlass, die Puffer freizugeben.
Diese Kapitalpuffer schreibt die Bankenaufsicht den Finanzinstituten vor, damit sie auch in schwierigen Zeiten stabil bleiben. Die sind den Geldhäusern oft lästig. Bedeutet das doch auch, dass ihnen weniger Kapital für das Geschäft oder für die Ausschüttung von Dividenden zur Verfügung steht. Auch wenn steigende Zinsen eigentlich gut für das Geschäft der Banken sind, so bereiten sie ihnen kurzfristig doch Probleme. Denn höhere Zinsen drücken die Kurse für Wertpapiere, die die Banken noch in ihren Portfolien halten. Sie müssen also Abschreibungen vornehmen. Und die höheren Zinsen könnten eben auch den Kreditnehmern Probleme bereiten, vor allem in Zeiten hoher Inflation wie aktuell. Noch kämen die Unternehmen zwar klar, sagt Claudia Buch. In der Pandemie aber habe der Staat stark geholfen. Die Zahl der Insolvenzen blieb deshalb niedrig.
Aber entsprechend gering waren eben auch die Kreditrisiken. Das heißt, die Zeitreihen, mit denen die Banken künftige Kreditrisiken abschätzen, könnten ein zu optimistisches Bild über die Zukunft zeichnen. Wenn wir hier also sehen, dass die Risikovorsorge sehr stark gesunken ist, sollte das noch keine Entwarnung geben für zukünftige Risiken.
Die Bundesbank wundert sich deshalb über die so geringe Risikovorsorge der Banken. So warnt auch Buchs für die Bankenaufsicht zuständiger Vorstandskollege Joachim Würmeling.
Die Kreditrisiken und auch Kreditausfälle werden ständiger Begleiter von 2023 sein. Und das ist halt auch der Grund, warum wir entsprechende Warnungen hier abgeben.
Doch nicht nur die konjunkturellen Aussichten seien unsicher, warnt die Bundesbank. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die geopolitischen Spannungen und nicht zuletzt die Klimakrise zwängen die Wirtschaft zu einem Strukturwandel.
Wir brauchen umso mehr für die Wirtschaft ein stabiles Finanzsystem, das eben diesen Strukturwandel begleiten kann und nicht selber Quell von Stress ist. Wir haben eine sehr hohe Unsicherheit, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und das heißt aber auch, dass alle unsere Risikomodelle irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Denn Risiken lassen sich bepreisen und mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Für Unsicherheiten gilt das nicht.
Deshalb sei es auch weiter dringend geboten, die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems zu stärken.
Brigitte Scholtes war das nach dieser kurzen Pause. Der Black Friday steht vor der Tür. Morgen ist es soweit. Sonderangebote, Rabatte im Internet oder vor Ort im Geschäft. Wohin man schaut, der Einzelhandel in New York sorgt schon weit vor dem Black Friday für ungewöhnlich hohe Schnäppchenkleidung, ist seit Wochen im Schnitt 5% günstiger als im Vorjahr. Die Gründe? Fehlkalkulationen und zu hohe Lagerbestände. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass wegen zu wenig Planungssicherheit zu viel Ware vorbestellt wurde. Davon muss sich die Modeindustrie jetzt erholen und sieht den frühen Sale als einzigen Ausweg. Marken wie Victoria's Secret und Nike haben öffentlich bekannt gegeben, deutlich günstiger zu verkaufen als noch im Vorjahr. Alles muss raus. Aus New York berichtet für uns Philin Elster.
Wir sind echt überrascht, dass schon tagelang vor dem Black Friday die ganzen Deals zu sehen sind und schon so viel in den Läden los ist. Es ist toll, das zu sehen dieses Jahr. Ich shoppe seit ein paar Tagen in New York und um ehrlich zu sein, ist es fantastisch. Diese Deals darf man einfach nicht verpassen. New York ist der beste Ort, um zu shoppen. Schau mal hier, 50%. Weißt du, was ich meine? Die Mall-Kunden sind begeistert. Rabatte und Schnäppchen, soweit das Auge reicht, bereits Wochen vor dem Black Friday. Auch Shopperin Diana DeGallo ist überwältigt.
Since the pandemic.
Seit Corona sind alle Preise nach oben gegangen. Für alles. Lebens- und Transportmittel. Und jetzt gibt es so krasse Angebote in New York, insbesondere eben für Klamotten und alle Kleidungsstücke, die man sich nur vorstellen kann.
Any apparel that you can imagine.
Studien zeigen, trotz der Inflation in den USA ist Kleidung viel günstiger als im Vorjahr geworden. Den Grund dafür weiß Lieferkettenexperte Jason Miller.
Retailers overordered for the holidays.
Der Einzelhandel hat für die Weihnachtszeit zu viel bestellt und viele Dinge sind früher angekommen als geplant. Letztes Jahr war das anders. Da kam vieles zu spät an wegen Lieferengpässen. Das sollte nicht nochmal passieren. Und der Geschmack von Kunden hat sich auch geändert. Jetzt haben sich die Läden verkalkuliert.
Die Lager platzen aus allen Nähten und die neue Saison beginnt schon bald. Das erzeugt Druck. Zurzeit horten die Läden bis zu 45% mehr Kleidung als in den Vorjahren. Das sagt der Chef des Marktforschungsinstituts FTI, Matt Garfield.
Viele Einzelhändler verkaufen mit Rabatten zwischen 20% und 50%. Sie hoffen, dass diese Angebote helfen, die vollen Lager schnell zu leeren. Und Kunden kaufen im Moment nur, wenn sie starke Angebote sehen.
Gute Zeiten für die Kundschaft, sagt Einzelhandelsberaterin Alexa Drajanski von der Agentur Alex Partners in New York.
US consumers are addicted to this drug.
Für Menschen in den USA sind Sales eine Art Droge, nach der sie süchtig sind. Und der Einzelhandel hat sie darauf trainiert, immer nach dem neuesten Ausverkauf Ausschau zu halten.
Auch die Corona-Pandemie wirkt sich auf die vollen Lager aus. Viele Kunden haben vor 2 Jahren noch nach dem perfekten Homeoffice-Outfit gesucht und jetzt müssen sie vielleicht wieder zurück ins Büro und brauchen dafür andere Kleidung. Der Einzelhandel konnte bei den Einkäufen für die Wintersaison vor 6 Monaten nur schwer planen, sagt Beraterin Drajanski.
Die Einzelhändler dachten, die Kunden geben genauso viel aus wie letztes Jahr. Dazu kommt, dass sich das Angebot einfach stark geändert hat. Es war teilweise zu wenig Kleidung auf Lager, weshalb sie sogar mit Absicht zu viel bestellt haben, damit es einen Puffer gibt.
Für die Geschäfte lohnt es sich trotzdem noch. Sie müssen sogar damit rechnen, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortsetzt, sagt Marktforscher Garfield.
Die niedrigen Preise haben sich in den letzten Jahren immer weiter nach vorne verlagert. Wir werden diesmal wahrscheinlich einen vergleichsweise schwachen Black Friday in den USA erleben.
Und möglicherweise spielt der Schwarze Freitag auf Dauer auch nicht mehr die Rolle wie bisher.
Das war Feline Elster aus New York. Strom wird teurer, Energie knapper, alle sollen sparen, helfen und im Winter weniger heizen. Was wird da aus der Skisaison, aus dem Liftbetrieb, aus den Schneekanonen? In Österreich beginnt jetzt die Skisaison, begleitet von der allgemeinen Inflation. Urlauber müssen damit rechnen, dass die Skipässe um die 10% mehr kosten am Kitzsteinhorn, in Ischgl, in Lech am Arlberg. Skiurlaub wird teurer, bleibt aber wichtig. Einnahmequelle für Österreich. Nach einem Rekordsommer sind die Hotels nach Corona, hofft man, wieder gut besucht. Zum Start in die österreichische Tourismus-Wintersaison hat sich unser Reporter Wolfgang Fichtel in luftige Höhen tragen lassen.
Norbert Karlsberg, Vorstand der Gletscherbahn in Kaprun, fährt mit uns in der Gondel hoch zum Kitzsteinhorn auf den Gletscher. Auf über 3000 Meter. Da liegt immer Schnee. Und die grauen Wolken liegen eine Etage tiefer. Karlsberg ist gut drauf, vor allem wegen der Gäste, die zahlreicher kommen als erwartet, nach einem Rekordbergsommer jetzt auch zum Start in den Winter.
Die Gäste sind wirklich extrem gut drauf, freuen sich extrem. Die Sehnsucht ist gestiegen nach Freiraum, nach Naturraum, nach sozialen Kontakten in unbeschwerter Art und Weise. Und das ist das auch, was jetzt den Besuch auslöst.
Es wird wieder sehr gut gebucht in den österreichischen Wintersportorten, obwohl alles teurer geworden ist. Gernot Ressler vom Tauernspa in Kaprun, einem energiefressenden Wellness-Tanker auf der noch grünen Wiese, sagt, man habe sich zurückgehalten.
Im Durchschnitt sind das 8-9%, die wir also an die Gäste mit Preissteigerungen weitergeben. Und das ist bei weitem unter der Teuerungsrate, auch unter den Einkaufspreisen. Und wir versuchen natürlich, da durchzutauchen.
Durchtauchen durch die Krise. Auch mit Energiesparen. Dort, wo es der Gast nicht merken soll. Dann hat eben mal eine Sauna weniger auf. Manche erhöhen die Preise auch erst in der Hauptsaison. Kai-Uwe Tschau aus Sachsen hat zum Saisonstart sein Zimmer noch zum alten Preis bekommen, meint er.
Also die Unterkunft habe ich nichts gemerkt. Und jetzt bei der Kartenzahlung müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob sich da was verändert hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeguckt.
Wir haben nachgeguckt. 5,50 Euro mehr muss er dieses Jahr für die Tageskarte hinlegen.
Die Tageskarte kostet bei uns jetzt 66 Euro und ist um 9,6% gestiegen zum Vorjahr.
Norbert Karlsberg von der Gletscherbahn sagt, das ist weniger als die Teuerungsrate für alles andere. Lech am Arlberg oder Ischgl verlangen 67 Euro am Tag, 1 Euro mehr. Alle sind sorgsam bedacht, die 70-Euro-Marke erstmal nicht zu reißen. Valentino steht an der Halfpipe, sein Snowboard unterm Arm und blinzelt in die grelle Sonne. Er kommt aus Australien. Nicht so schlecht hier, sagt er. Billiger geht natürlich immer.
It's not too bad.
I think it can always be cheaper.
Aber er sei schon in sehr vielen anderen Skigebieten gewesen, die seien noch teurer gewesen und nicht unbedingt schöner.
It's beautiful, so beautiful today. I love it here. And yeah, the pipes amazing.
Die Halfpipes, wunderbar. Gutes Wetter, mehr kannst du nicht verlangen.
Good weather, couldn't really ask for more.
Etwas weniger geht immer. Auch die Seilbahnen sparen dieses Jahr und hoffen, dass man es nicht zu sehr merkt durch die Hightech-Skihose.
Wir verzichten natürlich auf Sitzheizungen. Jetzt zum Beispiel fahren wir mit den Kabinen eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit, ungefähr 20% weniger. Und das geht in etwa konform mit der Reduktion des Stromverbrauchs.
Auch das ist überlegt, kalkuliert, erklärt Gernot Ressler vom Tauernspa. Die Gäste sollen im Urlaub nur in der Sauna ins Schwitzen kommen und nicht wegen unangenehmer Fragen der Daheimgebliebenen später.
Wir verwenden über 70% Biogas, wir verwenden über 100% Ökostrom und das ist natürlich auch für unsere Gäste sehr, sehr wichtig, um sozusagen kein schlechtes Gewissen zu haben, Urlaub zu machen.
Der Strom in Tirol und Vorarlberg kommt vor allem aus den Wasserkraftwerken in der Region. Aber das ist ein anderes Thema.
Wolfgang Fichtel war das. Und wir haben es eben in den 13.30 Uhr Nachrichten schon gemeldet. Die Bundesnetzagentur hat Verbraucherinnen und Verbraucher zur Vorsicht beim Kauf sogenannter Energiesparboxen im Internet aufgerufen. Anne Burkhardt zu den Gründen.
Es klingt verlockend. Sogenannte Energie- oder Stromsparboxen sollen den Stromfluss im Haus stabilisieren und damit beim Energiesparen helfen. Und dann wird angeblich die Stromrechnung niedriger. Doch auf solche Online-Angebote sollten Verbraucher nicht hereinfallen, warnt die Bundesnetzagentur in Bonn. Sie hat diese Geräte überprüft mit teils erschreckenden Ergebnissen. Bauteile waren unfachmännisch angeschlossen und sichere Lötverbindungen fehlten ganz. Die CE-Sicherheitskennzeichnungen waren gefälscht und Bedienungsanleitungen in Deutsch gab es auch nicht. Die Bundesnetzagentur hat dafür gesorgt, dass mehr als 1 Million solcher Energiesparboxen aus den Online-Plattformen entfernt werden mussten. Nicht nur wegen der technischen Mängel, sondern auch, weil Ansprechpartner für den Schadensfall fehlten.
Und nun die Wirtschaftspresseschau. Viele Zeitungen kommentieren den langsamen Netzausbau in Deutschland. Einem Bericht der Bundesnetzagentur zufolge drohen die Netzbetreiber, die Auflagen in diesem Jahr nicht einhalten zu können.
Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt: Vor rund 3 Jahren hatten sich die Mobilfunkanbieter gegenüber der Bundesnetzagentur verpflichtet. Bis Ende 2022 sollten sie insgesamt 500 Basisstationen in den sogenannten weißen Flecken bauen. Kurz vor Ablauf der Frist sind 85 Stationen entstanden, stellt ein Bericht der Behörde nun fest. Wer nun denkt, dass den Unternehmen wegen der 415 fehlenden Masten sicherlich harte Konsequenzen drohen, der irrt. Zunächst zückt die Behörde die Bürokratiekeule. Die Anbieter sollen für jeden verzögerten Standort detailliert erklären, warum es hakt. Das dürfte dauern. Und natürlich muss die Behörde all diese Dokumente auswerten. Auch das wird dauern. Erst danach könnten Bußgelder drohen. Dieser zaghafte Kurs ist ein Unding und sollte dringend geändert werden. Er ist offensichtlich nicht zielführend und bremst die flächendeckende Digitalisierung in Deutschland aus. Die Bundesnetzagentur muss endlich die Bußgeldkeule schwingen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle analysiert: Es ist ein offenes Geheimnis, dass die 3 großen Betreiber sich Zeit lassen, wenn es um die Erschließung abgelegener Gebiete geht. Das ist nämlich enorm teuer. Der vermeintliche Newcomer 1&1 hat noch nicht einmal richtig damit begonnen, seine Infrastruktur aufzubauen. Die Unternehmen folgen bei all dem einer betriebswirtschaftlichen Logik, wobei sie zu den Verstößen quasi ermuntert werden. Die Aufseher der Netzagentur haben in der Vergangenheit immer nur ein bisschen geschimpft. Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn kein Mobilfunker behördliche Vorgaben ernst nimmt. Die Frankfurter Rundschau blickt auf die Übergewinnsteuer, die nun doch kommen soll. Schon früh im Jahr machte das Wort der Übergewinne die Runde. Diese leistungslosen Gewinne zu besteuern und damit einen Teil der Krisenkosten zu bezahlen, diese Forderung wurde zunehmend populär. Wie ein Löwe dagegen gekämpft, hat Finanzminister Christian Lindner. Erst als dem FDP-Chef dämmerte, dass nicht nur Öl- und Gasproduzenten, sondern auch Betreiber von Wind- oder Solarparks von den Marktturbulenzen profitieren, änderte sich seine Wortwahl. Nach monatelangen Verhandlungen in Berlin und Brüssel ist es jetzt soweit. Glänzend verdienende Energieunternehmen müssen ihren Beitrag zur Finanzierung der Krise leisten. Doch Lindner langt bei grünem Strom und Kernkraft hin, hält sich aber bei Gas und Öl zurück. Lindner offenbart gerade, dass ihm die Ölindustrie ein bisschen näher steht. Politisch klug ist das nicht. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, wenn ihn wieder die Benzinwut packt.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günter Hetzke am Mikrofon. Da geht es dann auch um das Sondertreffen der EU-Energieminister heute. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.